dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm. Ich sitze in Stuttgart. Die Sonne scheint, 17 Grad, wunderbar. Sebastian Rose, der mit mir hier in der Leitung hängt, ist immer noch in London unterwegs, habe ich mir sagen lassen. Hallo Sebastian.
Ja, hallo Ricky. Und obwohl es bei mir eine Stunde früher ist als bei dir, habe ich keine Sonne mehr. Draußen ist schon dunkel, aber es war wieder heute ein wunderschöner Tag. Und ich habe gehört, die Einheimischen, die wundern sich schon, wie sowas geht, dass man 4 oder 5 Tage am Stück strahlend blauen Himmel und Sonnenschein hat. Also wir haben die perfekte Woche erwischt.
Ihr habt die perfekte Woche erwischt und wir hatten es im Vorgespräch schon davon, Sebastian, du hast heute einen unserer potenziellen Gegner für die kommende Reise in der Champions League besucht. Du warst bei Arsenal. Erstens, wie war's? Und zweitens, welchen Spieler konntest du vom VfB Stuttgart mit einem launigen Video aus der Kurve überzeugen?
Spieler waren ja leider keine da. Ich glaube, diese Woche wird irgendwie gar nicht gespielt. Ich hatte ja vorher geguckt, da war gar nichts los. Aber wenn der VfB Stuttgart mal gegen Arsenal London spielen sollte, hätte ich das perfekte Airbnb schon gescoutet, weil man läuft wirklich von hier 5 Minuten bis zum Stadion. Ich war dort noch nie und ich muss sagen, ich war echt komplett geflasht, denn du kannst um das Emirates einmal komplett rumgehen und an jeder Seite oder auf jedem Quadratmeter wird dir quasi eingeprügelt, welches Team in diesem Stadion spielt. Also hängt natürlich auch an beiden Seiten erstmal riesig groß das Arsenal-Wappen dran. Dann siehst du überall die Legenden, die da mal gespielt haben. Es gibt Statuen von Thierry Henry zum Beispiel, auch von vielen anderen. Es gibt Statements von ehemaligen Kapitänen, es gibt Statements von Fans. Da ist ein Fan, der hieß mit Nachnamen Harry und der hat alle drei seine Kinder mit Mittelnamen irgendwas mit T genannt, dass die halt Terry heißen.
Okay.
Sowas halt. Und da habe ich mich gefragt, hey, wenn du ums Neckarstadion rumgehst, kannst du von draußen irgendwie erkennen, welche Mannschaft in diesem Stadion spielt? Und ich glaube, nein. Also nur im Business-Bereich gibt es eine Art von VfB-Branding. Aber von außen ist das Ding halt komplett neutral. Und da, glaube ich, hat der VfB tatsächlich noch ordentlich Nachholbedarf, dass man mal von außen auch sieht, wer denn dort ausschließlich Fußball spielt.
Ja, also vielleicht können wir das mal einbringen beim VfB Stuttgart und ich bin mir sicher, so wie alle Ideen, die wir bislang eingebracht haben, wird das direkt umgesetzt.
Natürlich, ja.
Und nein, Spaß beiseite. Und ich habe mir sagen lassen, Sebastian, der Fanshop hat einiges zu bieten, ohne da jetzt zu viel Werbung machen zu wollen für die Konkurrenz. Man kann aber schon sagen, dass man sich designtechnisch vielleicht dann das ein oder andere abschauen könnte.
Ja, definitiv. Also natürlich ist der Fanshop oder wie er hier heißt, The Armory, ist, würde ich sagen, 5 bis 8 Mal so groß wie der Fanshop vom VfB. Das passiert natürlich auch, wenn man halt ständig Champions League spielt und Kohle hat, dann kann man sich sowas vielleicht auch leisten. Ist innen halt super aufgeräumt, die Leute sind super freundlich. Ich finde, das Merch von Arsenal sah richtig, richtig gut aus. Die hatten eine Ecke nur mit Traditionstrikots, so mit diesem JVC-Sponsoring noch drauf und so weiter.
Ja, cool.
Und ich war kurz davor, mir wirklich was zu kaufen, weil es einfach
Bitte?
Cool aussah.
Wahrscheinlich das mit dem Krokodil, was du gepostet hast auf X.
Ja, und Arsenal hat auch einen Fritzel, also da muss ich mal recherchieren, aber ich dachte wirklich, ich bin wieder in Stuttgart, weil überall auf einmal Krokodile waren und da gibt es auf jeden Fall eine Verwandtschaft zwischen dem Arsenal-Krokodil und Fritzler, die kann man nicht verleugnen und ganz schön war dann, als wir dann bezahlt haben, hat uns dann der nette Mann gefragt, wo wir herkommen und wir sagten Germany und er sagte, ah, Kai Havertz. Und
meine Frau natürlich.
Und ich so, ja, das ist ein Deutscher, der spielt hier. Und da sind wir kurz ins Gespräch gekommen, ich habe ihm gesagt, dass wir auch Champions League gespielt haben und er hat mich angenickt. Das war schön.
Das finde ich herausragend, dass man Stuttgart mittlerweile auch auf der internationalen Bühne wieder wahrnimmt. Wir hoffen, dass wir das auch in der kommenden Saison, ich sag mal, weiter verfestigen können. Also wir müssen es im Endeffekt hinbekommen, dass wir irgendwie nächstes Jahr wieder international vertreten sind. Wie wir das machen wollen, wissen wir noch nicht so genau. Aber wir können mal auf die Themenvorschau blicken und kriegen dann vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür, was das nächste Spiel in Kiel dazu beitragen könnte, dass der VfB Stuttgart 25-26 auch wieder international vertreten ist. Also Themenvorschau ist klar, wir werden über das Spiel gegen Kiel sprechen. Wir haben eine Menge zu reden, was das Thema Startelf-Tipp anbelangt. Dann wissen wir nun endlich, wann das DFB-Pokal-Halbfinale stattfinden soll. Darüber gilt es zu sprechen, genauso wie über den fantastischen Auftritt der U19 in Lissabon. Ich könnte jetzt schon anfangen, aber ich halte mich noch zurück. Es war wirklich beeindruckend, auch bei mir zu Hause. U21 wird uns nur ganz, ganz kurz tangieren, weil wir heute auf die Tube drücken wollen. Wir wissen natürlich, wir haben viele Folgen veröffentlicht am Mittwoch. Die Präsidentschaftskandidaten wurden von uns in die Mangel genommen, aber zum Gespräch eingeladen. Und der ein oder andere wird sich das wahrscheinlich auch noch reinziehen wollen. Dann VfB-Frauen, sie sind wieder back on track, also müssen wieder Punkte sammeln in der dritten Liga und haben das getan gegen den KSC. Auch darüber werden wir sprechen. Loslegen, Sebastian, möchte ich aber mit was ganz anderem. Juan Pereira stand schon lange nicht mehr für den VfB Stuttgart auf dem Platz, ist aber natürlich immer noch Spieler des VfB Stuttgart. Vergangene Saison, ihr erinnert euch, wurde er nach Rostock verliehen. Diese Saison spielt er leihweise für den FC Zürich und machte das bislang auch richtig gut. Fällt mir auch schon wieder was ein, was ich mal vorgeschlagen habe, nämlich, dass wir hier bei STR regelmäßig auf unsere Leihspieler blicken. Haben wir bis jetzt noch nicht umgesetzt, vielleicht kommt das irgendwann noch. Zurück zu Juan Pereira, den hat's jetzt aber hart erwischt. Ja, der hat sich gegen den FC Lugano an diesem Wochenende einen Achillessehnenriss zugezogen. Und da kann ich nur sagen, für die anstehende OP und die Monate danach wünschen wir beide natürlich Juan alles Gute und hoffen, dass er schon bald wieder auf dem Fußballplatz stehen darf. Also gute Besserung von uns.
Ja, definitiv. Und ich hatte ihn tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das freut mich ja nicht, dass er sich verletzt hat, sondern dass es bei ihm für ihn in der Schweiz dann relativ gut lief. Umso bitterer ist natürlich dann so eine schwere Verletzung. Und ich glaube, mal abgesehen von einem Kreuzbandriss oder irgendwie einem Knorpelschaden ist Achillessehnenriss schon somit das Fieseste, was dich als Profisportler ereilen kann.
Ja, und wenn du die Schweiz schon ansprichst, dann muss ich meine Chance natürlich beim Schopfe ergreifen. Jetzt müssen alle mitmachen. Im Sommer scheint Sonne, im Winter, da schneit's. Na, Sebastian?
In der Schweiz?
In der Schweiz. In der Schweiz. So, gut, das soll es gewesen sein mit Klamauk. Schön. Jetzt geht's ab nach Kiel. Und wie immer beginnen wir mit dem Wichtigsten, nämlich mit dem Hinweis, wann das Spiel stattfindet und wo ihr es mitverfolgen könnt. Sebastian, bitteschön.
Genau, das Spiel beginnt natürlich zur besten Sendezeit, Samstag 15:30 Uhr. Das heißt, das VfB-Fanradio gibt ab 15.15 Uhr auf Sendung und ihr empfangt es unter vfb.de/radio. Und ja, das Fanradio kann auch aus dem hohen Norden bis nach Stuttgart senden. Gar kein Problem, das funktioniert. Und auch das Bild von Sky wird von Kiel bis nach Stuttgart übertragen und sogar noch weiter. Und da könnt ihr dann euch angucken, was ihr im Fanradio hört und hoffentlich einen erfolgreichen VfB sehen.
Kiel meldet 12 Grad und die Sonne kommt auch mal raus. Also das wird richtig toll. Nicht ganz so warm wie in Stuttgart, aber ich sag mal, für Kiel sind das schon gute Aussichten. Zur Anreise kann man Folgendes sagen. Zu allen Heimspielen von Holstein Kiel fährt die Linie X91 mehrmals vom Hauptbahnhof zum Holsteinstadion und natürlich auch nach Spielschluss wieder zurück. Wenn ich mich nicht komplett verguckt habe und ihr, sag ich mal, eher der Typ Adventure Guy seid, dann könnt ihr auch vom Hauptbahnhof Kiel mit der Buslinie 11 bis zur Haltestelle Hansenstraße fahren. Von dort aus sind es dann irgendwie 10 Minuten zu Fuß bis zum Stadion. Oder ihr fahrt mit der Buslinie 91 bis zur Haltestelle Kiel am Stadion. Aber am sinnvollsten ist es definitiv, wenn ihr mit der Linie X91 fahrt. Das ist der Hinweis für alle, die mit dem Zug anreisen. Für die, die mit dem Auto kommen, gilt Folgendes. Fahrt nicht zum Stadion, denn es gibt so gut wie keine Parkplätze rund um dieses Stadion. Aber dafür gibt es einen zentralen bewachten Parkplatz. Der wird euch dort zur Verfügung gestellt. Von dort aus sind es fußläufig ungefähr 2 Kilometer bis zum Stadion. Am Parkplatz ist aber auch ein kostenloser Shuttle-Service eingerichtet, der direkt zum Gästeblock führt. Also für alle, die keinen Bock haben, die Sonne zu genießen mit einem kleinen Spaziergang, die können dann auf diesen Shuttle-Service zurückgreifen. Die Anfahrt zu diesem Parkplatz entnehmt ihr bitte aus der Fan-Info, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Ja,
was mir einfällt, muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Wenn ich das so höre, wenn du immer sagst, wie man zum Stadion kommt, dann fällt ganz oft der Satz, fahrt nicht mit dem Auto zum Stadion, denn dort gibt es keine Parkplätze. Ich glaube, da ist Stuttgart echt so ein Einhorn. Bei uns kann man ja mehr oder weniger mit dem Auto ins Stadion reinfahren, mit P10 und P9 und den ganzen Parkhäusern und dem Vasen. Vielleicht liegt es doch daran, dass Stuttgart eine Autostadt ist, aber alle, die mit dem Auto immer zu Heimspielen fahren, die dürfen sich, glaube ich, glücklich schätzen.
Hey, ich glaube, das liegt auch daran, dass in Kiel natürlich jetzt keiner damit gerechnet hat, dass man irgendwann mal Bundesliga spielen darf. Ja, und dass natürlich, ich sag mal, das Stadion zwar eine gewisse Kapazität hat, aber die nicht immer ausgeschöpft wurde in der zweiten Liga oder vielleicht auch in der dritten Liga, nicht so regelmäßig. Da müsste ich mich jetzt nochmal einlesen, da wirst du mich jetzt auf den falschen Fuß, aber eins steht schon mal fest, Parken, grundsätzlich stehen kann man mit dem Auto in Stuttgart ganz hervorragend, eigentlich überall.
Ja, also auch nach meistens sogar Spiel. Auf den Straßen, ja.
Also da sind wir echt ganz weit vorne mit dabei. Also dennoch empfehle ich natürlich auch für unsere Heimspiele die Anreise mit den Öffis, wenn sie denn fahren. Gut, ja. Jetzt aber zum Gegner, Sebastian. Und eigentlich muss ich damit anfangen, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob wir heute viel über Kiel sprechen müssen. Das ist nicht irgendwie respektlos von mir, sondern ich glaube tatsächlich, dass es deutlich mehr auf uns ankommen wird, nämlich darauf, was wir auf den Platz bringen. Wir haben unsere Themen, haben wir am Dienstag schon besprochen, Spielaufbau, Chancenverwertung, Konstanz über 90 Minuten, individuelle Fehler, keine Frage. Ich glaube, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, wird es auch gegen den Tabellen 16. nicht für, 17. sind sie, glaube ich, sogar, oder? Vorletzter sind sie.
Vorletzter, genau. Sind genau, dann zwischen Heidenheim und Bochum, ja.
Dann wird es auch gegen Kiel halt nicht für 3 Punkte reichen. So einfach ist das am Ende. Aber, das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, wenn unser Ziel Europa bleiben soll, dann muss der VfB am Samstag gewinnen.
Sehe ich genauso. Also egal, ob du als Vizemeister in die Saison gehst oder als jemand, der gerade den Abstieg irgendwie abgewendet hat. Ich finde, gegen die Aufsteiger musst du punkten. Zu Hause definitiv dreifach, aber als VfB musst du halt gegen die Aufsteiger gewinnen. Du hast jetzt St. Pauli zu Hause schon verloren. Und also ich finde, das musst du schlichtweg gewinnen, gerade wenn du aus einer Phase kommst, in der es jetzt mal gelinde gesagt nicht ganz so gut läuft.
Und es gibt ja an diesem Spieltag auch ein paar Bundesliga-Duelle, die uns gelegen kommen. Gladbach und Mainz nehmen sich gegenseitig die Punkte. Freiburg und Leipzig ebenso. Dafür muss man sagen, hat Wolfsburg mit St. Pauli eine machbare Aufgabe. Ich denke mal, da wird der Anspruch auch sein, gegen den Aufsteiger zu gewinnen. Und Frankfurt traue ich im Heimspiel gegen Union auch 3 Punkte zu. Heißt für uns, mit ein bisschen Spielglück könnten wir einen guten Step in Richtung internationale Plätze machen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch nach hinten schauen. Ja, Dortmund spielt gegen Augsburg. Wenn sie das gewinnen und wir in Kiel keine 3 Punkte holen, ziehen die auch noch an uns vorbei. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt die Ausgangslage. Also da bin ich mal gespannt, wie wir dann am Dienstag oder am Montag, wann auch immer wir die nächste Folge aufnehmen, auf die Tabelle blicken dürfen. So langsam macht es ja auch Sinn, sich die Tabelle regelmäßig vor Augen zu führen. Dennoch.
Genau, da bin ich bei Sebastian Hoeneß. Also vor April müssen wir nicht drauf gucken. Und ich finde gerade jetzt, du brauchst halt dann die 3 Punkte gegen Kiel und was das dann in der Tabelle mit dir macht, ob da vorne jemand Punkte liegen lässt oder nicht, finde ich, spielt erstmal keine Rolle. Du musst jetzt erstmal wieder konstant punkten, weil wer die nächsten 2 Gegner sind nach Kiel, wissen wir auch. Und deswegen, ich würde mich auch erstmal von dem Tabellenblick verabschieden und darauf mich fokussieren, diese 3 Punkte zu holen. Weil viel einfacher als in Kiel, bei allem Respekt, wird es vermutlich in nächster Zeit nicht mehr.
Wenn du schon im Flow bist, dann frage ich doch gleich, was hast du denn von Holstein Kiel in den letzten Wochen so mitbekommen?
Ja, natürlich den historischen ersten Bundesliga-Auswärtssieg in der Vereinshistorie von Kiel. Da haben sie ja letzte Woche Union Berlin schlagen können. Übrigens, Fun Fact, von seinen 16 Punkten in der Liga bislang hat Kiel 6 gegen Union Berlin geholt. Die haben nicht 2-mal gegen Union gewonnen. Wie spektakulär. Und ja, mit dem Sieg haben sie auch den letzten Tabellenplatz verlassen. Sie sind jetzt halt, wir haben es angesprochen, 17. Und so wie es aussieht, spielen sie ja mit Heidenheim und Bochum den Relegationsplatz aus. Also sie sind innerhalb von 2 Punkten. Dass St. Pauli nochmal reinrutscht, kann passieren. Aber wahrscheinlich sind es die 3, von denen 2 direkt runtergehen. Und auch wenn sie zum ersten Mal auswärts gewonnen haben, wäre es, glaube ich, falsch, von einem Lauf zu sprechen, weil sie haben ja Mitte Januar sensationell gegen Dortmund gewonnen und haben jetzt letztes Wochenende gewonnen. Und dazwischen hatten sie 6 Spiele, aus denen sie 2 Punkte geholt haben. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man sich in die Hose machen muss, weil Kiel einen brutalen Lauf hat. Also die haben jetzt halt ihren ersten Auswärtssieg geholt.
Ja, ich kann das, glaube ich, auch nochmal mit einem ganz einfachen Fakt hinterlegen. Also Kiel war bislang in dieser Bundesliga-Saison nur an den ersten beiden Spieltagen besser als Platz 17. Also ansonsten immer 17. oder 18. Ja. Und dennoch muss man dazu sagen, wir wissen es natürlich noch aus dem Hinspiel, wie unangenehm sie zu bespielen sind. Ja. Kiel ist von den Mannschaften im unteren Tabellendrittel rein faktisch die torgefährlichste Mannschaft. Auf der anderen Seite kassierten sie auch die meisten Gegentore aller Bundesligamannschaften. Und das ist so ein bisschen die Ambivalenz, die Kiel zu bieten hat. Man könnte vielleicht auch sagen, okay, sie können sich nur entweder auf die Defensive fokussieren und da alles wegverteidigen oder offensiv agieren. Aber so einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, dass Kiel durchaus gepflegt mit dem Ball umgehen kann und eher Probleme hat, ihre Defensive immer ganz gut zu schließen. Wir fächern das gleich nochmal ein bisschen weiter auf, damit man auch versteht, was ich meine. Aber was wir auch auf dem Schirm haben müssen, Kiel konnte immerhin 7 Punkte nach Rückständen holen. Ja, 21 Mal lagen sie zurück, 4-mal holten sie dann noch einen Unentschieden und einmal sogar einen Sieg. Ja, gerade in den letzten Spielen hatten wir durchaus ja Probleme, wenn wir führten. Ich möchte es nochmal ausführen. Bayern, Hoffenheim und Wolfsburg. Immer ging der VfB in Führung. Und statt 9 Punkte zu holen, haben wir am Ende dann nur einen geholt aus diesen 3 Spielen. Ja. Und wenn wir das jetzt mal auf die gesamte Saison betrachten, sehen wir, der VfB lag 15 Mal in Führung, gewann dann auch 10 Spiele, verlor trotz Führung 3 Spiele und in zwei Fällen stand am Ende dann noch ein Unentschieden zu Buche. Das klingt jetzt vielleicht nicht dramatisch, aber um das mal einzuordnen, es gibt nur eine Mannschaft in der Bundesliga, die mehr Spiele nach Führung verloren hat als der VfB, und das war Leipzig. Die verloren 4-mal trotz Führung, und auch Leipzig führte bisher in 15 Partien. Kann man also ganz gut vergleichen. Wir schauen wieder auf Kiel. Kiel führte 7-mal in der Bundesliga, davon gewannen sie 4 und spielten 3-mal unentschieden. Bedeutet, Sebastian, wenn Kiel in Führung geht, wird's für uns ungemütlich.
Was machen wir dagegen? Absolut. Und das weiß ich auch nicht. Also, aber was ich noch sagen wollte, du hast ja gesagt, sie haben nach Rückstand noch 7 Punkte geholt. Das klingt ja erstmal nicht so viel, aber immer im Hinterkopf, die haben insgesamt 16 geholt. Ne? Also die holen einfach die Hälfte ihrer Punkte, nachdem sie hinten gelegen sind. Und wir vergeigen regelmäßig, wenn wir vorne liegen. Also vielleicht sollten wir Kiel in Führung gehen lassen.
Ich bin nicht dafür. Also ich bin eher dafür, dass wir in Führung gehen und dann mehrfach nachlegen. Das wäre mein
Matchplan. Okay, ja, da bin ich bei dir. Das ist wahrscheinlich besser, als Kiel in Führung gehen zu lassen. Was müssen wir tun? Also auf jeden Fall individuelle Fehler abstellen und genauso mutig spielen wie immer eigentlich.
Ja, am besten so spielen wie gegen Hoffenheim, nur mit Torerfolg. Das wär's. Also mit mehreren Toren, die wir
schießen. Mit mehreren, genau.
Ja, weil ich gehe jetzt schon wieder davon aus, dass wir mindestens 1 bekommen. Das heißt, wir müssen 2 schießen, vielleicht sogar 3. Und warum das der Fall sein wird, dass wir ein Tor kriegen, das kann ich vielleicht damit erklären, dass Holstein Kiel unter Marcel Rapp wirklich einen ganz guten Fußball eigentlich spielt, dafür, dass sie halt ein komplett unterlegener Aufsteiger sind. Also für viele war klar, die gehen sofort wieder runter. Mhm. Natürlich sieht es jetzt tabellarisch auch danach aus, aber ich finde, die Spiele, die ich bis jetzt sehen konnte, die waren nie Vollkatastrophe. Die waren okay. Also Marcel Rapp hat ein flexibles Spielsystem implementiert. Die Dreierkette respektive Fünferkette ist Standard, aber je nach Gegner spielen sie entweder im 3-1-4-2 oder im 3-4-2-1. Sie gestalten das recht variabel, aber ich würde davon ausgehen, dass sie gegen uns die Ein-Mann-Sturm-Variante ausprobieren und mit der erstmal anfangen werden. Kiel spielt auch nicht klassischen Absteigerfußball, also nur lange Bälle und nur auf Konter. Ja, die haben ganz okaye Ballbesitzwerte, und wenn sie in Ballbesitz sind, versuchen sie schon auch mit Ball was anzufangen. Also die KSV agiert schon auch mit Ball und reagiert nicht nur. Auch das ist auffällig. Was sie gut machen, ist die Flankenverteidigung. Also ich brauche jetzt keinen neuen Flankenrekord gegen Kiel. Sinnvoller wäre es vielleicht eher, die direkten Duelle zu suchen, Tempoverschärfungen, mutige Dribblings. Also eigentlich wirklich das komplette oder die komplette Klaviatur, die wir ja eigentlich haben in der Offensive, die musst du ausspielen, minus Flanken. Also klar, wenn maximal in einer guten Position ist, können wir das versuchen. Aber wenn wir jetzt 40 Flanken schlagen, sollten wir uns nicht wundern, wenn nur 4 ankommen. Also das liegt dann vielleicht nicht nur an unserer Flankenqualität, sondern eben auch an der guten Flankenverteidigung der Kieler. Wenn wir schon bei fliegenden Bällen sind, dann sage ich auch noch Obacht bei Standardsituationen.
Natürlich.
Das kannst du eigentlich bei jedem Gegner sagen, aber bei Kiel wird der ruhende Ball wirklich oft dafür genutzt, um Torgefahr zu erzeugen. Die sind nicht schlecht mit dem Kopf, ja. Und was man auch erwähnen muss, ganz klar, war heute auch Thema bei der Pressekonferenz und ist absolut richtig, die Grundtugenden sind in Kiel voll am Start. Laufwerte top, Sprints und intensive Läufe, kein Bundesligist sprintet häufiger als Kiel. Also da kommt dann schon auch, ich sag mal, eine intensive Spielweise auf uns zu, die wir natürlich irgendwie matchen müssen. Klar, also du kannst den Gegner nicht nur laufen lassen, das hilft zwar manchmal auch, aber wenn die sprinten und viele intensive Läufe anziehen, dann muss von uns natürlich auch was entgegengesetzt werden. Da bin ich mal gespannt, ob uns das dann gelingt.
Ja, das Problem klingt ja so, als ob, wenn ich nochmal kurz reingrätschen darf, wir haben heute wieder etwas Delay, weil die Leitung so lang ist. Deswegen seht uns das bitte nach, wenn wir mal uns hin und wieder ins Wort fallen. Aber für mich klingt es ja tatsächlich so, als ob sich der VfB auf so eine Art Pokalspiel einstellen muss. Also gegen Gegner, den du eigentlich auch auswärts deutlich, also nicht deutlich, aber klar bezwingen solltest, aber wo du genau weißt, wenn je länger es 0-0 steht oder wenn gar der Underdog in Führung gehen sollte, dann wird es halt super stressig für dich und das ist natürlich auch mental nicht ganz einfach, denke ich.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich bin fast froh, dass wir nicht Freitagabend oder Sonntagabend gegen die spielen müssen, weil dann hättest du noch mehr dieses Pokal-Flair und ja, doch, das trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist tatsächlich so eine Art Pokalspiel gegen einen ambitionierten Zweitligisten, die natürlich völlig zu Recht in der Bundesliga spielen, aber ich würde schon sagen, das sind so die Kräfteverhältnisse. Also wenn du die ins Spiel kommen lässt und das Stadion den Vibe aufnimmt, dann wird's auf jeden Fall eklig. Ja, also du musst dir schon Mühe geben. Aber ich habe auch was, was uns Mut macht. Denn so ehrbar Kiel in der Bundesliga kämpft, sie haben natürlich ihre Probleme. Ja, sie kassieren zu viele Gegentore, haben wir schon gesagt. Dazu kommen einfach zu viele Ballverluste. Und wenn du sie stresst, sind sie im Spiel gegen den Ball ja oft sehr luftig. Das ist halt echt ein Problem. Rückwärtsbewegung, Konterabsicherung, das kann Thema werden. Ich habe gerade eben gesagt, wenn die den Ball haben, versuchen sie damit was zu machen. Also kommt's auch zu Situationen, wo es auf eine gute Konterabsicherung und eine gute Rückwärtsbewegung ankommt. Und das sind, wie gesagt, die Themen, die Marcel Rapp angepackt hat. Das wurde auch schon besser, aber anfällig sind sie hier immer noch. Also wenn wir unser Spiel schnell machen, hohes Balltempo, Präzision, dann bekommt Holstein Safe-Schwierigkeiten. Da bin ich mir sicher. Und mir ist nicht nur bei einem Spiel aufgefallen, dass die Defensive gerade bei schnellen Angriffen wirklich dann auch richtige Abstimmungsprobleme hat. Und das können wir natürlich forcieren, indem wir eben schnelle Angriffe fahren. Also das sollte möglich sein. Sie lassen auch zu viele Chancen zu, haben trotz der kopfballstarken Spieler ihre Themen bei Standardverteidigung. Wo man vielleicht einschränken darf, ist, diese Probleme bei Standardverteidigung sind mir nur bei Gegnern aufgefallen, die auch gute Standards schlagen. Das heißt nicht, dass wir es nicht können. Wir haben ja auch schon mal 3 Standardtore in einem Spiel geschossen gegen Freiburg. Also warum soll es uns nicht nochmal gelingen? Ja, und die Flügel bekommen sie nicht so richtig zu. Hier hätte ich gern mehr von dem, was wir gegen Bayern und Hoffenheim schon gesehen haben. Da haben wir das wirklich ein paar Mal ganz gut gemacht über die Flügel. Und wie gesagt, wenn wir das hinbekommen, ja, dann kann da auf jeden Fall was gehen. Wenn ich das jetzt alles für mich zusammenfassen müsste, sprich das Motto, wie packen wir Kiel? Ja, also wie fange ich damit an? Da wir meiner Meinung nach zuletzt wirklich zu billig die Gegentore gefressen haben, muss das Thema defensive Kompaktheit ein wichtiger Bestandteil des Matchplans von Sebastian Hoeneß sein. Es geht gar nicht anders. Ja, zentrale Räume schließen ist wichtig. Holstein kommt häufig durch die Mitte. Hier musst du ähnlich wie gegen Bayern Überzahlsituationen im Mittelfeld schaffen. Dann gewinnst du natürlich auch leichter die Bälle als gegen die Bayern, keine Frage. Und wir haben es ja gegen Bayern streckenweise auch ganz gut gemacht. Wenn du die zentralen Räume eng machst, ja, dann stockt halt die Kieler Schiffsschraube, das kann ich jetzt schon mal sagen. Dann gezieltes Pressing von uns. Ja, einige Spieler der KSV haben Probleme, wenn sie im Spielaufbau unter Druck gesetzt werden, dann machen sie Fehler. Durch gutes Pressing können wir das erzwingen. Ich sag gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Ein Thema, was ich bei den Stärken nicht aufgezählt habe, ist das Flügelspiel der Kieler. Haben sie phasenweise auch ganz gut drauf. Dann gehen die Außenverteidiger mit nach vorne, allerdings auch nur, wenn du sie lässt, also wenn du sie hinten nicht bindest. Ja. Und dann ist genau dieses Thema, was ich gerade nochmal ausführen wollte, Pressing entscheidend. Du brauchst dann Pressing-Auslöser in den richtigen Zonen, dann kannst du die Bälle gewinnen und dann hast du natürlich hinter den Außenverteidigern Räume, die sich öffnen, die du bespielen kannst. Du kannst dann auch über diagonale Laufwege wieder für Unordnung in der Defensive sorgen. All das geht. Der Schlüssel, das kann ich nochmal wiederholen, ist Tempo gegen Kiel. Keine Frage. Bei Ballgewinn müssen wir schnell umschalten. Wir müssen die Räume hinter den aufgerückten Verteidigern nutzen. Wenn sie sich tief fallen lassen, müssen wir sie auseinanderspielen. All das können wir und wir müssen es halt abrufen. Und das ist jetzt nichts, was wir wieder neu erlernen müssen, weil wir haben es gegen Bayern und gegen Hoffenheim gesehen. Und dann sollte es uns auch gegen Kiel gelingen, keine Frage. Und grundsätzlich werden wir mit unseren schnellen Außenbahnspielern die Defensive von Kiel über die Flügel in Bedrängnis bringen. Da bin ich mir sicher, ja. Und dann wird es halt entscheidend sein, dass wir endlich mal treffen. So, das ist halt dann im Endeffekt wirklich das Ausschlaggebende. Und da brauchen wir auch nicht über XG und Chancenqualität und was weiß ich was sprechen. Wir müssen treffen. Also Tempo, Präzision, das ist der Titel meines Matchplans und dann hau den fucking Ball ins Tor. So, das ist mein Matchplan für Kiel, Sebastian.
Ja, das gefällt mir so gut. Nee, und wenn du sagst Tempo und Flügelspiel, dann denke ich auch, wir haben sowohl links mit Chris Führig und rechts mit Jamie Leveling, also jetzt mal ein Vorgriff auf die Startaufstellung, haben wir einfach zwei Nationalspieler und ich glaube, die müssen einfach ihre individuelle Klasse, ihr Tempo einfach einsetzen, dann auch mal das 1-gegen-1 suchen, weil sie da einfach überlegen sein werden und dann wird es auf jeden Fall im Zentrum zu gefährlichen Situationen kommen und dann, wie du sagst, hau den fucking Ball ins Tor.
Players to watch, Finn Borat mag ich. Ich weiß aber nicht, ob der spielen kann, denn der laborierte unter der Woche an einer Grippe. Marcel Rapp hat heute angedeutet, dass der wieder im Training ist. Heißt ja nicht, dass er spielt. Den hätte ich sonst mit reingenommen, aber ich entscheide mich für den Goalgetter, der von der vierten Liga den Sprung in die Bundesliga gewagt hat und dann am Ende auch geschafft hat, nämlich Phil Harris. Also die Geschichte von Phil Harris hat sich, glaube ich, jetzt schon rumgesprochen, kennt jeder. Ich bringe sie jetzt nur im Schnelldurchlauf. In Bochum wurde er als junger Spieler weggeschickt. Über Homburg, Münster ging es dann zu Dresdens U19 und nach Leihen zum SSV Ulm und Viktoria Berlin folgte 2023 der Gang in die vierte Liga zum FC Homburg. Dort hat er wirklich die komplette Liga zerballert, traf auch gegen uns, also gegen den VfB 2, viermal im Hinspiel. Ich kann mich daran noch erinnern, da ist mir der Name zum ersten Mal aufgefallen. Und ich war dann ganz erschrocken, als er gegen uns in der Hinserie, in der Bundesliga plötzlich eingewechselt wurde und mir wieder klar wurde, ja stimmt, der ist ja irgendwann mal nach Kiel gegangen, habe ich nachgeschaut. Das war 2024 der Fall, eben nach dieser starken Saison für 200.000 Euro, was für einen Wechsel von der vierten in die Bundesliga schon auch ordentlich ist. Wow. Ja, also die ersten 7 Spiele ja, in der Bundesliga spielte der überhaupt keine Rolle. Ja, also da war nichts da. Der hat sein Debüt tatsächlich gegen uns gegeben. Und spannend war auch, ich habe mir ein Interview mit ihm angeschaut, der wurde er gefragt, in welchem Bundesliga-Stadion denn bislang die beste Atmosphäre herrschte, Sebastian. Und weißt du, was er geantwortet hat?
Na, wenn du so fragst, dann antwortet er natürlich das, was jeder antwortet. Der schon mal im Neckarstadion war, natürlich in Stuttgart.
Ja, tatsächlich. Er hat gesagt, in Stuttgart war die Atmosphäre brutal. Also das hat ihn komplett beeindruckt. Jetzt wieder zurück zu den Stats. 7 Tore, 1 Vorlage gelangen ihm in seinen ersten 10 Bundesligaspielen. Und auch wenn er jetzt zuletzt nicht mehr so häufig knipste, also seit 7 Spielen ohne Tor, ohne Vorlage, der hat definitiv was auf dem Kasten. Einen krassen Schuss, ist aber auch als Wandspieler gut einsetzbar, macht Bälle fest, verteilt sie. Er ist robust und physisch stark unterwegs. Der nervt dich natürlich. Also das ist wirklich so ein Spieler, der dir einfach auf den Sack geht die ganze Zeit. Der hat Tempo und Sebastian, er ist so unfassbar sympathisch. Ich empfehle wirklich jedem Menschen da draußen, Interviews mit Phil Harris sich anzugucken. Hobby Angeln, also damit hat er mich schon mal.
Ich schön, angel zwar nicht, schön, aber ich finde es schön. Ja. Finde ich dann, schön, aber ich hoffe natürlich auch, dass er dann jetzt am Samstag weiterhin im trüben Fisch, weil du hast gesagt, er hat seit 7 Spielen nichts mehr an Land gezogen. Trotzdem, 7 Tore ist nicht so schlecht und ich glaube, der nächste Spieler, den du mitgebracht hast, der hat auch schon 7 Saisontore.
Oh, da hast du wieder komplett bei mir einen Sweet Spot erreicht. Also ich weiß nicht, ob es dem ein oder anderen schon aufgefallen ist, aber ich habe schon so einen extremen Hang zu japanischen Spielern. Die finde ich schon sehr geil. Ja, und dementsprechend dürfte es niemanden überraschen, dass ich Shuto Machino hier auswähle. 25 Jahre alt, Typ, hängende Spitze beziehungsweise 9, der kommt über die Halbräume, der macht alles. Der ackert und ist dafür da, und das hast du schon gesagt, Tore zu schießen. 22 Bundesligaspiele, 7 Tore, 3 Vorlagen. Dazu kommt noch ein Tor im Pokal. Seit der Rückrunde ist er gesetzt. In der Hinrunde wurde er ab und zu mal eingesetzt. Aber jetzt mittlerweile ist der Typ nicht mehr wegzudenken. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Ist eine absolute Maschine. Gute physische Präsenz. Der hat Speed, gute Dribblings, ist wirklich nur schwer vom Ball zu trennen. Hat eine super Schusstechnik, auch starke Pässe. Wir müssen bei ihm irgendwie immer aufpassen, was er gerade vorhat. Also er lässt sich gerne auch mal, wie gesagt, ins Mittelfeld zurückfallen oder auf die Halbspuren. Manchmal geht er auch raus auf die Flügel, weil er kann flanken, er kann lange Bälle schlagen. All das hat er drauf, ja. Und auch gegen den Ball macht er es immer wieder gut. Der kann dir schon mal ja den Ball einfach vom Fuß klauen. Das hat er einfach drin. Ist ein super spannender Spieler. Ich mag den wirklich sehr. Also absoluter Top-Transfer für die Kieler. Ich glaube, der kam schon in der vergangenen Saison, also in der Zweitligasaison nach Kiel. Aber den mag ich sehr. Cooler Typ, ja.
Mich würde es ja fast wundern, wenn der nicht dann nächstes oder übernächstes Jahr für Freiburg spielt. Das ist irgendwie so gefühlt Rizzo Doan 2.0, also auf einer anderen Position, ja. Aber insgesamt halt habe ich da ganz starke Doan-Vibes.
Ja, kann ich so bestätigen. Ist natürlich ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger, aber also allein diese Arbeitsmoral auf dem Platz, das ist halt, ja, auch wenn es Stereotypen sind, aber schon so ein japanisches Auszeichnungsmerkmal, dass die sich da wirklich jedes Mal den Arsch aufreißen für ihre Teams. Und er ist halt auch so ein Typ. Den müssen wir auf dem Schirm haben. Der wird für Action sorgen, da bin ich mir sicher. Für Action sorgt auch die Auswahlliste, Sebastian.
Ja, auf jeden Fall.
Es fehlen 6 Innenverteidiger. Sechs. Finn Jeltsch, 5. gelbe Karte, war sowieso klar. Jetzt hat sich Jeff Chabot noch krank gemeldet, fällt auch aus. Henry Chase, Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und vielleicht auch momentan nicht mit der stärksten Phase. Also so oder so, vielleicht keine Option. Dann haben wir ja den Kollegen Luca Raquez verpflichtet im Winter. Auch der fehlt krankheitsbedingt. Und Amin Al-Dakir ist zwar wieder fit, aber Sebastian Hoeneß meinte, bestenfalls ein Kandidat für die Bank. Also vielleicht braucht er auch nochmal eine Trainingswoche, um dann wieder Kaderkandidat zu werden. Ist auch keine Option. Über dann Axel Sagadou haben wir schon so oft gesprochen und auch bei ihm tritt keine Wunderheilung ein. Auch er wird fehlen. Und dann haben wir ja noch Max Herwart, den ich jetzt einfach mal mit reinnehme, weil ich ein paar Mal auf Twitter gelesen habe, ob der nicht eine Option wäre. Da sollte man natürlich nicht außer Acht lassen, dass der am Mittwoch mit der U19 in der Youth League ran musste und wirklich ein hartes, kräftezehrendes Spiel in den Beinen hat. Und da weiß ich nicht, ob er wirklich schon in der Lage ist, da jetzt direkt in die Bundesliga reinzuspringen. Da gibt's eigentlich wenig Optionen für den Trainer, ja? Mhm. Wenn man vor allem bedenkt, dass Leo Stergiou ja letzte Woche auch noch mit einer Fersenverletzung ausgefallen ist. Da kann man inzwischen aber wieder grünes Licht geben. Der wird dabei sein und so viel sei verraten, der wird auch spielen in der Innenverteidigung.
Müssen, ja.
Spielen
müssen. Fun Fact übrigens noch, wer sich fragt, in der zweiten Mannschaft muss ja noch irgendjemand Innenverteidigung spielen. Und ich finde vom Namen her wäre natürlich Dominik Notnagel der perfekte Mann für das Spiel gegen Kiel. Aber turns out, der ist gesperrt.
Ja, und wäre auch der perfekte Mann für ein Tor des Monats. Wir erinnern uns. Vielleicht kann dann El Bilal in der Innenverteidigung aushelfen, aber auch bei ihm müssen wir noch ein Fragezeichen machen. Auch er ist wieder fit. Hat jetzt voll mit der Mannschaft mittrainieren können. Aber auch da sagt Sebastian Hoeneß, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es für den Kader reicht. Aber er ist jetzt nicht weit weg. Also es wäre jetzt nicht die Riesenüberraschung, wenn der am Samstag auf der Bank sitzt. Für die Startelf ist er noch keine Option. Nico Nate auch raus, um die Ausfallliste zu vervollständigen. Er hat auch muskuläre Probleme am Oberschenkel, wird also nicht zur Verfügung stehen, weder für die U21 noch für die Profis. Luca Raimund gab es jetzt kein neues Update, aber von dem habe ich jetzt auch keine neuen Meldungen bekommen. Es hieß mal, dass er gerade wieder zurückkommt und noch ein bisschen Zeit braucht. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass er sowohl für die U19 wie auch für die U21 und für die Profis keine Option sein darf. Justin Diehl, da wissen wir nicht genau, ob der für die zweite Mannschaft eingeplant wird oder bei den Profis am Start ist. Da müssen wir uns überraschen lassen. Und das war's dann auch mit der Ausfallliste. So lange war sie schon lange nicht mehr. Und ich würde sagen, jetzt müssen wir ein bisschen basteln, Sebastian. Ja, also
ja, auf jeden Fall, ja. So ein Schiebepuzzle, ne, wo ein Teil eigentlich immer fehlt. Also es sind, aber der VfB hat eigentlich noch genug Spieler, die Innenverteidigung spielen können.
Ja, sie können es. Wie gut wird sich herausstellen. Und ich meine, Sebastian Hoeneß hat ja die Viererkette mehr oder weniger schon verraten. Aber es könnte ja auch sein, dass wir mit einer Dreierkette spielen. Was sagst du?
Also ich finde, Dreierkette macht so von den Qualitäten der Spieler vermutlich mehr Sinn. Ich würde allerdings auf eine Viererkette setzen, weil ich Pascal Stenzel, Fußballgott, mal gerne wieder auf dem Rasen sehen möchte.
Also du gehst davon aus, dass Wagnermann definitiv auf der Bank sitzen wird?
Also ja, ja.
Also er hat keine Argumente geliefert, also nicht, dass ich dich jetzt hier überzeugen möchte. Also ich fand's, wie gesagt, gegen Bayern, das war jetzt nicht das schlechteste Spiel seiner Karriere, aber definitiv auch keins, an das er sich gerne zurückerinnern wird. Also ich persönlich finde auch eine Dreierkette als Option denkbar. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt lassen wir mal die Position offen. Aber wir sind uns ja, glaube ich, beide einig. Und der Trainer hat es ja auch gesagt, dass Leo Stergiou und Ramon Hendricks im Zentrum in der Innenverteidigung spielen. Und Maxi Mittelstädt ist klar, wird als linker Verteidiger spielen. Soweit so klar. Und Doppel-6 ist eigentlich auch klar. Ja. Und dann ist für mich die nächste Baustelle, über die wir sprechen müssen, die rechte Halbspur. Und da hast du drei Optionen, Mio, Leveling, Brun Larsen, ja, weil Woltemade ist für mich gesetzt, Führig ist für mich gesetzt und Dennis Undav, ganz ehrlich, eigentlich auch, weil ich sehe da nicht Emelin Demirovic plötzlich seine Möglichkeiten bekommen. Also ist halt die Frage, was willst du in der Offensive groß verändern? El Bilal kann noch keine 60 Minuten gehen. Wen nehmen wir da?
Ja, also ich finde, Zürich, Jamie Leveling müssen aus meiner Sicht spielen gegen Kiel. Mhm. Ich würde allerdings auch gerne Enzo Mio sehen mit seiner Kreativität, die uns gut tun könnte.
Leveling würdest du auf jeden Fall bringen?
Ja.
Ja, dann, aber Sebastian, dann müssen wir hier auf Dreierkette gehen. Ja, weil ich eben, sag dir, da können wir das alles.
Damit wir vorne noch eine Position frei haben.
Es ist echt schwierig heute. Hoffentlich wird das nächste Woche besser. Also mittlerweile sehne ich mich nach Non-Remote-Ausgaben hier bei uns, dass wir endlich wieder miteinander diskutieren können, nebeneinander sitzend und nicht hier über irgendwelche wackeligen Leitungen. Bitte nehmt uns das nicht übel. Aber Dreierkette wäre eigentlich der Problem-Solver, wenn man so möchte. Dann kannst du nämlich tatsächlich mit Stergio, Hendrix und Mittelstädt hinten die Dreierkette bilden. Kaskarazo und Schiller davor. Über rechts kommt dann noch Leveling, der auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden kann, beziehungsweise als Wingback das auch schon getan hat. Du kannst auf der linken Seite mit Chris Führig spielen, hast Enzo Mio mit in der Startaufstellung, ja, ist dann 10 und kannst vorne mit der Doppelspitze Woltemade und Olaf auflaufen. Und das würde für mich passen.
Mir gefällt das sehr gut. Ja, dann also auch wenn Pascal Stenzel nicht spielt, genau, trotz Stenzels Abwesenheit würde ich diese Dreierkettenaufstellung nehmen, weil ich vorne gerne mit Leveling, Mio und Führig auflaufen würde.
Dann gehen wir auf Dreierkette, dann machen wir das so. Wir ich gehe es noch einmal durch, um das Ganze hier mit einzulocken. Also Alex Nübel im Tor, das haben wir jetzt einfach mal so angenommen und es wird auch so kommen. Dann haben wir die Dreierkette mit Leo Stergio, Ramon Hendrix und Maxi Mittelstädt, der das spielen kann. Ja, hat es auch schon getan beim VfB Stuttgart. Doppelsechs, Karasor und Stiller. Dann haben wir ein Dreier-Mittelfeld, bestehend aus Jamie Leveling, der natürlich Defensivaufgaben übernehmen muss. Enzo Mio kann kreativ walten auf der 10. Der ist jetzt fällig, der muss spielen, deswegen richtige Entscheidung von uns und auch von Sebastian Hoeneß. So, genau. So viel nehmen wir schon mal vorweg. Chris Führig auf links und vorne im Sturm Nick Woltemade und Dennis Undav. Das ist unsere Aufstellung, Sebastian.
Gefällt mir sehr gut.
Die Terminierungen des DFB-Pokal-Halbfinale sind inzwischen auch durchgesickert. Der VfB Stuttgart wird am Mittwoch, den 2. April, 20.45 Uhr im Neckarstadion gegen Leipzig spielen. Für alle, die keine Karten bekommen, das werden einige sein. Ihr dürft euch freuen, das Spiel wird nicht nur auf Sky, sondern auch im ZDF übertragen. Und vergesst bitte nicht, Sebastian, wir haben es ja am Dienstag schon gesagt, aber ich möchte es nochmal erwähnen, weil wir, glaube ich, auch eine Mail bekommen haben zu diesem Thema. Seit diesem Donnerstag können Dauerkartenbesitzer ihre Plätze abrufen und die OFCs sowie die Jugendclubmitglieder können sich auf Tickets bewerben. Ab Freitag, 14. März, beginnt dann um 9 Uhr der Mitgliederverkauf. Frage an dich, hast du dein Ticket schon abgerufen?
Ich habe natürlich heute Morgen mein Ticket sofort abgerufen für 40 Euro, glaube ich.
Ist okay.
Das finde ich okay. Genau, das ja auch eine Mail eines Lesers gab. Also wenn ihr Mitglied und Dauerkarteninhaber seid, dann könnt ihr natürlich jetzt schon eure Dauerkartenplätze, die sind für euch reserviert bis einschließlich Dienstag und ihr könnt die abrufen. Ihr müsst dann keine Verlosung, müsst ihr nicht bewerben, also eure Plätze werden für euch warm gehalten und erst wenn ihr bis Dienstag nicht gesagt habt, ich nehme die, dann gehen die in den freien, nicht in den freien Verkauf, sondern in den Mitgliederverkauf zum Beispiel. Und wenn ihr Mitglied seid, aber kein Dauerkarteninhaber, dann könnt ihr euch ab Freitag, den 14., um diese Plätze in die Warteschlange stellen wahrscheinlich und dann gehe ich mal davon aus, dass danach alle weg sein werden und falls nicht, gibt es dann natürlich noch einen freien Verkauf für alle Nicht-Dauerkarteninhaber und alle Nicht-Mitglieder.
Und solltet ihr ein Ticket übrig haben, hi, ich brauche eins, also, sagt gerne Bescheid. Ebenfalls terminiert wurden die Bundesligaspieltage 28 bis 30. In Bochum spielen wir am Samstag, 5. April um 15.30 Uhr. Werder Bremen wird am Sonntag, 13. April, ebenfalls um 15.30 Uhr dann in Stuttgart zu Gast sein. Und am Samstag, 19. April, geht es am Abend um 18.30 Uhr an die alte Försterei gegen Union Berlin. Ich glaube, das ist okay soweit. Vielleicht wäre eine Ansetzung nach dem Pokal-Halbfinale an einem Sonntag für die Mannschaft besser. Aber ich meine, von Mittwoch bis Samstag sollte eigentlich genug Regenerationszeit vorhanden sein, oder?
Da gehe ich auch von aus und wir gehen ja auch davon aus, dass es keine Verlängerung gibt und keine Elfmeterschießen, sondern dass der VfB schon nach 90 Minuten die Leipziger komplett gedemütigt hat und dann, und ich glaube, wenn es so kommt und der VfB das Halbfinale gewonnen hat, dann sind die Spieler auch relativ schnell wieder regeneriert und haben Bock drauf, erneut zu spielen.
So, jetzt erheben wir uns von unseren Plätzen. Wir machen es nicht, weil ich habe hier nur eine Jogginghose an. Aber wir hören den Fabian, denn jetzt kommt mein Lieblingssegment für heute.
Nach all der Scheiße geht's auf die Reise Stuttgart international.
Alter Falter, was war das bitte für ein Spiel am Mittwoch? Also das hat mir wirklich den letzten Nerv geraubt. Das war unfassbar, Sebastian. Du hast, glaube ich, nicht live schauen können, weil du irgendwie, weiß nicht, die Tower Bridge überschritten hast. Aber du hast dir natürlich wahrscheinlich den Live-Ticker reingezogen plus dann die Highlights. Das war schon eine krasse Nummer, oder?
Das war eine krasse Nummer und tatsächlich war ich auf dem Weg ins British Museum und als ich losgefahren bin, kam schon Anpfiff und dann sofort 0-1. Da dachte ich, okay, das ist nicht gut. Gerade gegen Sporting, also gegen den Favoriten auf die Youth League, liegst du noch 2 Minuten hinten. Und dann, während ich durchs British Museum gegangen bin und mir, weiß ich nicht, Mumien und Büsten und Uhren und angeguckt habe, kam immer wieder dann die Push-Nachrichten von 2 verschiedenen Tickern, von SofaScore und vom Kicker. Und habe ich gesehen, okay, sie sind zurückgekommen. Oh, sie führen noch höher. Und dann rote Karte und dann kommt es nochmal zurück. Es war ein sensationelles Spiel. Allein schon durch die Push-Nachrichten war ich komplett geflasht.
Es war auch rein qualitativ ein sensationelles Spiel. Also das war wirklich auf allerhöchstem Niveau Fußball, den man da bestaunen durfte. Großartig. Und um ehrlich zu sein, hatte ich schon ein paar Bedenken, was da auf unsere Mannschaft zukommen wird. Ja, Sporting ist neben Inter und Barca der Favorit auf den Titelgewinn in der Youth League. Dann fallen auch noch Flo Hellstern, Lauri Penner und Elliot Buyupi aus. Klar, wir haben einen starken Kader, können das bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Dennoch fehlen dir halt 3 Stammspieler und so eine gewisse Eingespieltheit kann nicht schaden. Und dann, Sebastian, sehe ich diesen Acker. Ja, also einen Platz.
Übel, oder?
Also das erwarte ich vielleicht in der 5. oder 6. Liga und nicht mal da siehst du sowas heutzutage noch. Aber das war, sag ich mal, schon ein Stimmungskiller. Ich bin also nicht mit vollem Optimismus in das Spiel gegangen. Aber unsere U19, die hat mich schon so oft positiv überrascht, dass ich auch weit davon entfernt war, das Spiel irgendwie komplett abzuschreiben oder so. Am Ende geht's ja immer bei 0-0 los. Aber also, du hast es schon gesagt, nicht lang.
Das hat nicht lange gehalten.
Ja, dementsprechend zahlte das schon so ein bisschen auf meine Erwartungshaltung ein, dass wir bereits in der 2. Minute das 0-1 kassierten, was ihr hier gerade auch mit bestaunen dürft. Danke an der Stelle, dass wir die Bilder zeigen dürfen. Also das war ja bislang nicht immer möglich, aber heute dürfen wir's. Und da siehst du halt, Simon ließ eine flache Flanke nach vorne abprallen. Der Ball, ich glaube, den darf er schon festhalten, oder?
Also ich weiß nicht, ob man festhalten muss, aber er muss ihn irgendwo anders dann hinprallen lassen als direkt in die Mitte, in die Füße des Stürmers. Super undankbar der Ball, gar keine Frage, auch viel Verkehr vor ihm und so weiter. Aber da sieht Dennis Heim nicht richtig, richtig gut aus.
Ja, da stand dann Flavio Gonçalves oder Gonçalves, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen werden will, genau richtig und kam vor Magliza, der ist schon lange nicht mehr da, Migalic an den Ball und dann eben der frühe Rückstand. So, aber dann, und hier sollte jetzt eigentlich für dieses Segment die Rocky-Musik unterlegt werden, ja, kam unsere 19 zurück. Auch dank Nico Willig, der seine Jungs durch kluge und aufmunternde Hinweise wirklich dabei half, diese Nervosität sehr schnell abzulegen. Ja, der VfB, der biss sich wirklich richtig ins Spiel, arbeitete viel gegen den Ball, zeigte ein gutes Pressing und ein gutes Gegenpressing. Vor allem Julian Lührs spulte ein Programm ab, das mich wirklich extrem beeindruckte. Fresle und Boyacchi wirbelten auf dem Flügel. Also wirklich großartig. Der VfB wurde mit jeder Minute stärker und stärker, kam zu ersten Torchancen. Es ist wirklich so gewesen, die haben mich so mitgerissen, dass ich das Spiel zu Hause im Stehen verfolgt habe. Also es war wirklich unglaublich. Und irgendwann war mir klar, hier fällt irgendwann das Tor für uns. Und nach 34 Minuten war es dann endlich soweit. Und wie schön spielten wir das Tor bitte raus. Alles, was ich gerade beschrieben habe, sieht man in diesem Angriff. Hoher Ballgewinn, dann gute Kombination. Boyacchi dreht sich um den Gegenspieler und schießt den Ball zum verdienten Ausgleich dann ins Tor. Wunderbares Tor.
Ja, wunderbares Tor und ich bewundere immer auch wieder die individuelle Klasse unserer Spieler in der U19, weil das war ja auch eine Wahnsinns-Einzelleistung, wer den Ball mitnimmt, sich um den Gegenspieler rumdreht und dann abschließt. Und ich glaube, ein paar Minuten vorher hatte ja Kevin Fresler eine ähnliche Situation, wo er quasi den gleichen Move macht und fast das Tor schießt. Also dieses Selbstvertrauen, was sie haben, aber auch die Technik, die sie haben, gepaart mit Physis, das halt gegen Sporting, das hat mich schon beeindruckt, weil in der Phase war der VfB ja komplett überlegen und hatte einige starke Szenen, hätte eigentlich sogar mehr als ein Tor schießen können.
Ja, und wir blieben überlegen, muss man sagen. Wir blieben auch dran. Wir haben weiter gefightet und konnten uns dann in der 43. Minute mit der verdienten Führung belohnen. Hier wieder Fresle mit der Flanke. Die wird zwar verteidigt, aber Efe Korkut ist da, nimmt den Ball auf. Schuss aus 16 Meter, hat Glück, dass er abgefälscht wird. Aber mir am Ende scheißegal, Hauptsache steht 2-1. Das war großartig. Und in der 2. Halbzeit, da wurde es dann wirklich eine echte Schlacht. Also die erste war schon gut, war auch schon richtig gut anzuschauen. Aber die 2. Halbzeit, also dieses Spiel hätte einfach noch einen größeren Rahmen und vor allen Dingen einen besseren Rasen verdient gehabt. Sporting wollte, aber der VfB nervte sie so hart. Es gab schon so ein paar Aktionen, die von Sporting-Seite fast schon unter der Gürtellinie gehandhabt wurden. Es kann mich erinnern, in der Nachspielzeit dann hätte es ja eigentlich auch noch eine rote Karte geben müssen für einen Sporting-Spieler, ja, nachdem der unseren Spieler mit der Faust malträtierte. Also auf dem Rücken hat er den, glaube ich, draufgeschlagen. Also da waren schon Frusteffekte spürbar bei Sporting, so möchte ich das mal sagen.
Und du hast aber, glaube ich, schon gemerkt, dass da auch das große Sporting dann ja am Ende ausscheidet gegen eine Mannschaft, die jetzt, sagen wir mal so, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Europa nicht unbedingt für sich auf sich aufmerksam machen konnte. Und ich glaube, dass die halt schon extrem frustriert waren. Vielleicht haben sie den VfB auch ein Stück auf die leichte Schulter genommen, führen dann nach 2 Minuten, denken sie, okay, das war's für uns, wir sind Sporting, das ist nur der VfB, wer ist das überhaupt? Und dann kommen die halt so zurück, die Jungs von der U19. Ich glaube schon, also ich hatte das Gefühl, dass die Sporting-Spieler schon frustriert waren am Ende.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass die sich zu sehr auf ihre Defensivqualität verlassen haben. Also ich meine, die haben ja nur 3 Gegentore bekommen bislang in der Youth League-Saison.
Und jetzt nochmal 3.
Ja, genau. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie dachten, das können wir irgendwie wegverteidigen. Natürlich hat der VfB dann direkt Druck erzeugt, haben wir ja gerade besprochen. Aber auch da glaube ich halt, dass sie davon ausgegangen sind, dass das irgendwann mal nachlässt. Aber das war absolut nicht der Fall. Der VfB hat diesen Druck wirklich über 90 Minuten aufrechterhalten können. Ja, und was mir auch gut gefiel, war zum Beispiel Alexandre Azevedo. Der kam nämlich zur Halbzeit rein und machte auch nochmal ein richtig gutes Spiel, war super wichtig für diesen Erfolg. Für ihn war es bestimmt auch was Besonderes. Er ist ja Portugiese, ja, und dann hat er die Möglichkeit, bei der besten Jugendakademie Portugals vorzuspielen oder zumindest mal zu zeigen, dass es auch noch andere Portugiesen auf diesem Erdball irgendwo gibt, die sehr guten Fußball spielen können. Hat er definitiv getan. Und man muss ja sagen, der VfB, ich habe es gesagt, hält den Druck hoch. Wir hatten wirklich gute Chancen, schon früh dann auch das 3:1 zu machen. Ich erinnere mich da an 2 gute Abschlüsse aus der Distanz. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Sporting gefährlicher wurde. Ja, also vor allem wurden sie immer aktiver als noch im ersten Durchgang. Da war es mir dann echt zu wenig. Da haben sie wirklich nur noch auf Konter gelauert und die konnten sie nie richtig setzen. Zweite Halbzeit sah das ein bisschen anders aus. Dann hatte Kenny Fresler, der ein fantastisches Spiel gemacht hat. Ich kann es nur noch mal sagen. In der 66. Minute die gute Möglichkeit, trifft da nur den Pfosten. Aber das Gute war, in der 76. Minute war es dann soweit. Ein absolutes Tor des Willens. Ihr seht es jetzt natürlich auch gerade wieder. Wir spielen es wieder stark raus, wieder läuft der Angriff über Kenny Fresle und dann tankt sich Lürs vors Tor und schiebt Miguel Guivea, heißt er glaube ich, den Ball durch die Beine, 3:1, also wirklich ein krasses Tor einfach, ja.
Total. Und ich hatte, weiß nicht, ob es dir auch so ging, so leichte Vibes vom Finale des Mercedes-Benz Junior Cups. Da hat er auch in der letzten Sekunde auf der anderen Seite aber auch das Siegtor erzielt. Und das war so ähnlich. Also er bleibt da die ganze Zeit am Ball oder wie Nico Willig sagen würde, online, setzt sich halt einfach ein, kriegt den Ball, nutzt die Chance und wirklich dann kompromisslos mit allem, was er hat, wird das Ding halt dann in die Maschen geprügelt. Also das war einfach richtig, richtig stark. Und ich dachte eigentlich schon, eigentlich muss es das jetzt ja gewesen sein.
Ich muss dazu kurz sagen, ich habe mir das im Sendungsskript vorhin durchgelesen, da musste ich mir das tatsächlich nochmal anschauen, das Mercedes-Benz Junior Cup Finale und du hast recht, also es war wirklich so, das fand ich spannend, ja. Nee, also ich dachte tatsächlich nicht, dass es das jetzt gewesen ist, weil man einfach weiß, okay, die sind halt geil und das ist Jugendfußball, da kann auch irgendwie so eine Freak-Situation entstehen, dass innerhalb kürzester Zeit noch Tore fallen und es blieb ja wirklich hochdramatisch. Ja, nur 2 Minuten nach dem 3:1 hatte Sporting eingeleitet durch den Nilson Santos die Chance auf den Anschlusstreffer. Du erinnerst dich, den Nilson habe ich vorgestellt als einer der Spieler, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Der wurde nur eingewechselt, lag daran, dass der kurz davor noch für die erste Mannschaft spielen musste. Also auch das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal und was der Typ drauf hat, hat er in der Situation gut zeigen können. Akshikara störte dann Raphael Nell noch entscheidend am Abschluss, so dass der Schuss auch an den Pfosten klatschte. Ja, das hätte schon der Anschlusstreffer sein können und dann hast du natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Und Lissabon gab auch nach diesem Pfostenschuss nicht auf. Die drückten auf das 3:2. Der VfB verteidigte wirklich mit allem, was er hatte. Ja, Simon rettete auch noch ein paar Mal in höchster Not. Ja. Eine Szene habe ich
hier. Einer Wahnsinnsaktion, wo sich dann wirklich da irgendwie, weiß ich nicht, da den Ball per Hechtsprung dem einen Stürmer dann vom Fuß quasi nimmt und so. Das war eine Wahnsinnsaktion von Simon. Und wenn wir dann drüber reden, dass er am Anfang vielleicht nicht ganz so gut aussah, also dass er da mehr als wieder wettgemacht.
Die Szene zeige ich auch jetzt noch. Also Großartige Nummer. Und was uns dann vielleicht ein bisschen half, war, dass Sporting einen Spieler verlor. Da gab es nämlich dann doch einen Platzverweis, allerdings nur in Anführungsstrichen eine gelb-rote Karte für Gabriel Silva. Würde ich jetzt nicht lange drüber sprechen, aber es war schon spektakulär, denn Gabriel Silva sah zunächst gelb für ein taktisches Foul und dann regte der sich so sehr über die Karte auf, dass er wirklich mit der Faust auf den Ball eindrosch. Und dann hat der Ref halt gesagt, ja gut, also dann stelle ich dich jetzt vom Platz. Ja. Und der hat einen richtigen Hals, weil auf dem Weg in die Kabine bekam dann auch noch der vierte Offizielle sein Fett weg, der schon 90 Minuten lang oder was weiß ich, 80 Minuten davor vom Coach von Sporting die ganze Zeit was zu hören bekam, der auch eine gelbe Karte dann noch sah. Also es ging wirklich ab und der VfB, ich sag ja, die machten das clever. Sie nahmen auch wirklich clever Zeit von der Uhr, nervten die Leute. Also das war einfach, ja, das war schon sehr abgezockt für die U19, muss ich sagen. Der Referee hat sich trotzdem gedacht, na okay, wenn der VfB hier so gut darin ist, Zeit von der Uhr zu nehmen, dann hänge ich die einfach hinten dran. Es gab 7 Minuten Nachspielzeit. Das war schon relativ viel, fand ich. Am Ende waren es sogar 9, ja. Und die Nachspielzeit war dann hochspektakulär, ja. Also, erstmal hatte unser Salvatore Mule die große Chance auf 4-1 zu stellen und fast im Gegenzug fiel dann noch das 3-2 und es war eine ähnliche Situation wie beim 0-1. Nur die Hereingabe fand ich noch schärfer und Dennis will dann klären, wieder landet der Ball in den Füßen eines Sporting-Spielers, diesmal Nell, der dann das 2-3 erzielte. Und da rutschte mir schon nochmal wirklich das Herz in die Hose. Die auch wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall, weil ich dachte, spätestens nach dem Platzverweis für Sporting, den ich dann halt per Push-Nachricht kam, da, ja, jetzt muss es doch das wirklich gewesen sein. Und ich dachte halt immer, ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du auf eine Push-Nachricht wartest, dann weißt du ja, also wenn der VfB führt, entweder es kommt der Abpfiff oder es ist irgendeine Scheiße passiert. Und dann gucke ich drauf und ich sehe, es ist irgendeine Scheiße passiert. Und dann dachte ich, okay, aber bringt's jetzt bitte nach Hause. Und zum Glück ist dann ja tatsächlich jetzt nicht mehr so viel passiert. Und nach 99 langen Minuten war es dann soweit und die U19 des VfB Stuttgart steht im Viertelfinale der Youth League.
Ja, weil sie so gekämpft haben. Ja, also du hast ja auch gesehen, dann nach Abpfiff, wie die zusammensackten. Die waren einfach komplett ausgepumpt. Die waren komplett ausgepumpt und hatten nicht mehr die Kraft, sich über den Einzug ins Viertelfinale richtig zu freuen. Ja, also es ist wirklich ein unglaublicher Erfolg für unsere Jungs. Das muss man wirklich nochmal einfach verstehen. Der VfB ist zum ersten Mal in der Youth League dabei und steht jetzt im Viertelfinale. Das ist wirklich
Top 8 Wahnsinn. Europas, ja. Das muss man sich vergegenwärtigen.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Mhm. Wir könnten jetzt hier auch noch einige Spieler besonders hervorheben, aber das wäre nicht gerecht. Ja, jeder, der auf dem Platz stand und unser Trikot trug, muss man dazu sagen, hat die Leistungsgrenzen definitiv überschritten. Also die Jungs können alle stolz auf sich sein und wir sind es allemal. Also wirklich bravourös den VfB international vertreten. Ich ziehe da meinen Hut. Großartig. Und wir können es ja jetzt sagen, Gegner im Viertelfinale, Sebastian, wird nun der FC Barcelona sein.
Ja. Liverpool, Sporting Lissabon und jetzt Barcelona. Also das ist auch eine ganz wilde Reise für die Jungs.
Großartig, ja. Also Barcelona konnte 3-1 gegen Aston Villa gewinnen und gespielt wird jetzt entweder am 1. oder am 2. April in Stuttgart auf der Waldau. Tendenz geht Richtung 1. April, denn am 2. spielen unsere Profis ja das Pokal-Halbfinale und auch der große FC Barcelona ist am 2. April gefordert, und zwar in der Copa del Rey. Auch da steht ein Halbfinale an, und zwar gegen Atletico. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir, wie gesagt, am 1. April spielen. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir das Stadion da voll bekommen. Ja, also das wäre halt großartig und auch würdig für die Jungs, wenn dieses Ding einfach wirklich aus allen Nähten platzt und da richtig Rambazamba entsteht. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir nicht auch den FC Barcelona aus der Youth League kegeln können, zusammen mit Inter, die letzten beiden großen Favoriten. Ich glaube, man muss auch Olympiakos mit dazu zählen als Titelverteidiger. Aber ja, wir können ja grundsätzlich mal kurz das Viertelfinale durchgehen. Dann merkt man schon, was da für eine Qualität jetzt auf die U19 wartet. Alkmaar, auch bekannt für gute Jugendarbeit, trifft auf Manchester City. Die haben Hoffenheim rausgeworfen. Salzburg bekommt es eben mit dem Titelverteidiger Olympiakos zu tun. Und Trabzonspor, die treffen auf Inter. Die haben die Bayern rausgeschmissen. Also,
genau, und wer
also
jetzt gut aufgepasst hat, der merkt, dass die U19 nicht nur Stuttgart international vertritt, sondern auch ganz Deutschland. Denn in der U19, so in der Youth League ist sonst niemand dabei. Du hast angesprochen, Hoffenheim raus, Bayern raus, also nur noch der VfB da.
Und Leute, merkt euch das, 1. April wird dieses Stadion voll gemacht. Die Jungs werden ins Halbfinale gebrüllt, ja, und am 2. April, dann kriegt auch noch Leipzig einen auf den Sack. Finde ich geil. Finde ich geil. Gut, die U21, 1-4 am Sonntagabend auf der Alm. Ich würde sagen, das machen wir wirklich nur ganz kurz. Erstens ja, mal bitte. Liegt schon eine Weile zurück und zweitens habe ich keinen Bock, über ein 1-4 gegen Bielefeld lange zu sprechen. Aber Props möchte ich loswerden. Und zwar an die Handvoll VfB-Fans, die am Sonntagabend um 19.30 Uhr vor Ort waren. Also da ziehe ich echt meinen Hut. Das ist Wahnsinn. Wirklich Props an der Stelle. Ja. Justin Diehl war mit dabei, stach nicht besonders heraus, so wie eigentlich keiner. Lauren Ulrich konnte auch nicht so aufdrehen wie in den letzten Spielen. Und wenn man ehrlich ist, war unsere U21 gegen Bielefeld klar unterlegen. Ja, also vor allem in der ersten Halbzeit konnte Bielefeld viele Torchancen kreieren und stand auch völlig verdient zur Halbzeit schon 0-3. Ich weiß gar nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Sebastian, wahrscheinlich schon mit deiner Affinität zu Arminia.
Nee, das war ja quasi unser erster Tag hier und ich habe dann nur die Ergebnisse gesehen und dachte, das würde mir, glaube ich, gleich den Urlaub versauen, wenn ich mir das angucke und mir reichte dann der Ticker.
Ja, ich kann dir sagen, die zweite Halbzeit war ein bisschen besser als die erste, aber auch nicht gut. Die Benedetto traf zum zwischenzeitlichen 1-3, aber mehr war einfach nicht drin. Im Gegenteil, in der 78. Minute fiel dann auch noch das 1-4 und dann war das Ding natürlich durch. Wenn das nicht schon alles reichen würde, zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Henry Chase, haben wir gerade eben schon thematisiert. Muskelfaser ist im Adduktorenbereich, der fällt jetzt mehrere Wochen aus. Auch nicht ideal. Ja, und ich muss sagen, also ich kann jetzt nicht super empört sein, wenn du mal gegen den Tabellenvierten verlierst. Das ist kein Drama. Blöd war halt, dass Mannheim gegen Aachen gewann und uns damit überholte. Hannover verlor zwar gegen 1860, aber die Münchner konnten durch den Sieg den Abstand zum VfB vergrößern. Und gleiches gilt für Osnabrück. Die gewannen in Cottbus. Auch eine Überraschung gewesen. Mhm. Und auch Rot-Weiß Essen konnte 3 Punkte holen, was dazu führt, dass der VfB nun wieder 3 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz hat. Dazu kommt auch noch das schlechtere Torverhältnis im Vergleich zu Alemannia Aachen, die diesen letzten Nicht-Abstiegsplatz momentan belegen. Ja, und jetzt am Samstag haben wir wirklich eine gute Gelegenheit, wieder 3 Punkte zu holen, denn Hannover 2 kommt nach Groß-Asbach und die sind Tabellenvorletzter und wir haben noch eine Rechnung mit denen aus dem Hinspiel offen. Also ich sag's mal so, viel einfacher wird's nicht mehr. Du musst diese 3 Punkte ziehen. Ich möchte jetzt nicht respektlos gegen Hannover 2 sein oder so, aber wenn du halt gegen den Tabellenvorletzten zu Hause nicht gewinnst, ja. Gut, also wer soll da noch geschickt werden? Der Tabellenletzte ist Unterhaching und die hatten wir meines Wissens nach schon zu Hause. Ja, also das musst du jetzt irgendwie ziehen, das Spiel. Keine Frage. Und ich will jetzt auch gar nicht groß auf die anderen Teams, die da unten drin stecken, schauen, weil ja der VfB 2 muss halt jetzt liefern. Ja, sie haben die Qualität, sie haben es bewiesen und jetzt zählt es halt gegen Hannover 2 und dann hoffe ich, dass sie sich mit 3 Punkten wieder rankämpfen an den Nicht-Abstiegsplatz. Ich bin weiterhin der Meinung, sie haben die Qualität, die Klasse zu halten und ich würde mich wahnsinnig freuen für die Jungs, wenn sie es irgendwie hinbekommen. Ich meine, die Umstände sind echt anstrengend. Du hast, 44, 45 Spieler mittlerweile eingesetzt, musst ständig irgendwelche Rekonvaleszenten aus der ersten Mannschaft noch mit einbauen. Das ist alles super anstrengend für Markus Fiedler. Dementsprechend muss man wirklich, wirklich den Hut dann davor ziehen, sollten sie die Klasse halten. Aber es würde mich ärgern, wenn wir absteigen, weil ich der Meinung bin, wir haben die Qualität, wir hätten das oder wir können das schaffen und dann musst du halt Spiele gegen Hannover jetzt auch gewinnen, zu Hause allemal.
Genau, und ich glaube, jetzt vom Spielplan her hast du ja die ganzen Highflyer da quasi aus der dritten Liga weitestgehend gespielt und wer jetzt kommt, sind halt dann tatsächlich direkte Konkurrenten und da ist natürlich umso wichtiger, jetzt einfach dann die Punkte dann zu Hause, also in Groß-Asbach zu behalten und vielleicht auch endlich mal auswärts mal zu gewinnen, weil dann ist noch was drin, aber du musst jetzt halt tatsächlich auf die Tabelle gucken, im Gegensatz zu den Profis und Punkten.
Kommen wir zu den VfB-Frauen und da war Derby-Time beim PSV angesagt. Ich war zwar vor Ort, habe aber literarisch nichts vom Spiel gesehen, weil ich mich die kompletten 90 Minuten mit diversen Menschen sehr gut unterhalten habe. Das kann ich an der Stelle sagen. Ich kann Props rausgeben an 650 anwesende Fans. Die Stimmung, die war echt gut. Also es war einfach ein wunderschöner Nachmittag, muss man sagen. Mhm. Ich kam ein bisschen zu spät, habe die ersten beiden Tore schon verpasst und konnte dann ein Abseitstor bewundern und noch ein reguläres Tor. Aber, ich musste mir tatsächlich das Spiel nochmal im Relive reinziehen, um überhaupt zu wissen, was da alles so passiert ist. Wir wissen es mittlerweile, 3-0 gewannen unsere Frauen gegen den KSC, die ja, soweit ich mich erinnere, auch mal Aufstiegsambitionen hatten. Ja, hat sich erledigt inzwischen. Und da ich nicht so viel vom Spiel gesehen habe, Ja, und ich euch jetzt gar nicht mit meinen wenigen Erkenntnissen hier irgendwie eine Story vom Pferd erzählen will, lassen wir das einen Mann machen, da der A, es das Ganze schneller hinbekommt und B, auch viel besser Bescheid weiß als wir, nämlich Heiko Gerber. Hier ist der Trainer mit seinem Fazit zum Spiel des VfB gegen den KSC.
Wenn man 2-0 nach Viertelstunde mit zwei Standardtoren führt, muss einem das mehr Sicherheit geben. Und das hat es uns bis zur Halbzeit überhaupt nicht. Also wir haben dann zu viele einfache Ballverluste gehabt, nicht mutig gewesen, weiterhin nach vorne zu spielen. Also mir hat die erste Halbzeit überhaupt nicht gefallen. Zweite Halbzeit haben wir das total kontrollierte Spiel. Der Gegner hatte eigentlich keine richtige Torchance mehr. Und dennoch ist auch unser Spiel nach vorne hin weiterhin, ja, im Moment etwas, wie soll ich es nennen, verkopft, etwas entscheidungsunfreudig, die richtige Entscheidung zu treffen, sagen wir mal so. Und da müssen wir weiter dran arbeiten, dass wir die Chancen, die wir uns herausspielen oder die Möglichkeiten, die wir haben, noch besser ausspielen. Nee, wir haben jetzt ehrlich gesagt Standards in letzter Zeit nicht so oft trainiert, aber ich weiß natürlich, dass Maike auch alleine durch ihre Größe aber ein sehr, sehr gutes Kopfballspiel hat. Nicht nur wegen ihrer Größe, auch so. Und das war auch die Entscheidung, heute sie auf den Platz zu bringen. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, aber ich wusste vielleicht, dass das entscheidend sein kann, durch Standards in Führung zu gehen. Und Gott sei Dank war sie da. Und bei ihr hat man dann auch gemerkt, dass solche Tore auch beflügeln. Sie hat insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht heute. Eine der besten gewesen. Und das sind so kleine Erlebnisse, die man sich dann selber aufbaut.
Ja, ich bin sehr gut in Stuttgart angekommen. Ich fühle mich hier mega wohl. Das ist ja meine Heimat, mein Herzensverein. Deswegen bin ich sehr froh, jetzt hier zu sein. Macht mega Spaß mit den Mädels. Und ja, ist nie einfach, jetzt auch in der Rückrunde wieder zu starten, nach der langen Winterpause. Aber ich denke, dass wir sehr, sehr zufrieden sein können mit den drei Punkten heute. Und ja, denke mal, dass wir verdient gewonnen haben. Ja, wir schauen einfach auf uns selber. Es ist wichtig, dass wir unsere Aufgaben erledigen, dass wir ja jedes Spiel gewinnen wollen, jedes Spiel auch gewinnen. Und ja, was Hoffenheim letztendlich macht, liegt nicht in unserer Hand. Es ist wichtig, dass wir unsere Aufgaben erledigen und dann das direkte Duell gegen Hoffenheim hoffentlich auch gewinnen. Und dann denke ich mal, dass es ganz gut aussehen wird.
In zwei Wochen haben wir Spitzenspiel gegen Hoffenheim. Da geht es vielleicht auch schon um relativ alles. Schauen wir mal. Aber wir werden unseren Weg weitergehen und hoffen, dass die Zuschauer, die heute da waren, auch einen großen Teil wiederkommen. Vielleicht auch in zwei Wochen wiederkommen, in drei Wochen, vier Wochen. Und das wäre schon schön. Und ich denke, insgesamt haben sie trotzdem ein gutes 3-0 gesehen.
Also da war alles drin, perfekt analysiert. Alles andere hätte mich auch überrascht. Die Torschützinnen angesprochen, keine Sorge. Wir zeigen auch gleich nochmal die drei Treffer. Und wir haben auch noch Leonie Meyer gehört, die bereits ja ihren dritten Saisontreffer erzielen konnte. Und man merkt, der Blick geht schon Richtung Hoffenheim 2, Sebastian. Die konnten 4-0 gegen Hof gewinnen und bleiben den VfB-Frauen dicht auf den Fersen. Nur drei Punkte trennen den VfB von der TSG und alles läuft auf den Aufstiegs-Showdown in zwei Wochen zu. Also das können wir uns, glaube ich, schon mal merken. In zwei Wochen gilt es dann auch, den PSV mit vielen VfB-Fans zu füllen oder das Sportgelände des PSV. Aber das dürfte das Duell sein, auf das wir achten müssen. Letztes Jahr war es Sand gegen den VfB, dieses Jahr scheint es Hoffenheim gegen den VfB zu werden, oder?
Ich wollte gerade sagen, das wird wieder ein Zweikampf um den Aufstieg. Und das Schöne ist ja, du hast angesprochen, dass sich die VfB-Frauen ja damit auskennen. Also gegen Sand 2 letztes Jahr hat es funktioniert. Davor das Jahr gegen den TSV Neuenstein, glaube ich, hat es nicht funktioniert. Aber man kennt sich mit so Zweikämpfen um Tabellenplatz 1 aus. Und ich bin da total optimistisch, dass es auch in dieser Saison wieder klappen wird. Diesmal dann gegen Hoffenheim und mit dem Aufstieg in die zweite Liga.
Maike Messmer müssen wir natürlich noch ansprechen. Zwei Tore gemacht, beide nach Ecken per Kopf, großartig. Dazu noch gute Vorlagen geliefert, die leider ungenutzt blieben. Ich würde sagen, Maike ist komplett on fire aktuell, hat jetzt bereits 8 Tore erzielt. Deswegen Frage an dich, wird sie Mandy Islacker, die ja leider krankheitsbedingt ausfiel, wird sie noch einholen können? Mandy hat 16 Tore, schafft
ja, eben. Und die Maike das? Wenn die wieder fit auf dem Platz steht, dann wird die ja nicht aufhören zu treffen, sondern weiter scoren. Und also ich hoffe, dass es auch da ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird um die Torschützenkrone zwischen den beiden. Aber ich würde sagen, Mandy Islacker, die wird wieder treffen, wenn sie da ist und die kommt locker über 20 Treffer und dann kann Maike Messmer wird auch weiter treffen, aber die kommt da nicht ran.
Sehr diplomatisch, das gefällt mir sehr gut. Die andere Torjägerin, Jana Beustein, hat ein richtig geiles Tor erzielt, das zeigen wir euch auch nochmal ganz kurz. Leider Gottes wurde das dann zurückgepfiffen, weil angeblich eine Abseitsposition vorlag. Ich konnte es ja, wie gesagt, nicht sehen, weil ich mich unterhalten habe, aber wir glauben da einfach mal dem Schiedsrichter gespannt. Aber Jana ist auch wieder voll da. Das Tor hätte ich ihr absolut gegönnt. Mhm. Ja, und die Frauen, also das kann ich nur nochmal sagen, die machen richtig Spaß. Ja, und wie gesagt, am Sonntag in 9 Tagen könnt ihr euch selbst davon ein Bild machen. Kommt zum PSV, unterstützt die VfB-Frauen im Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Genau wie die U19 haben es auch die VfB-Frauen verdient. A, guter Fußball. B, immer am Abliefern und viele Tore. Also wer Bock hat auf VfB, Fußball und gute Chancenverwertung ist momentan bei den VfB-Frauen und bei der U19 gut aufgehoben. Ja, wenn wir schon dabei sind, es gibt noch eine coole Aktion vom Fanprojekt in Zusammenarbeit mit dem VfB-Frauen-Fanclub. Sebastian, wir haben es, glaube ich, schon mal geteasert, aber wir machen es gerne nochmal. Am 6. April geht es mit einem großen Bus nach München auf die Reise. Wir blenden das auch nochmal ein, aber vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was da den geneigten VfB-Frauen-Fan erwarten darf, wenn er 25 Euro berappt.
Genau, ihr könnt tatsächlich mit Gleichgesinnten nach München fahren und euch das Auswärtsspiel der VfB-Frauen gegen Wacker München in München angucken. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen, deswegen ist Abfahrt an der MHP-Arena pünktlich um 10 Uhr. Der Platz im Bus kostet euch 25 Euro und das Ticket zum Spiel vor Ort kommt dann nochmal 7 Euro, die ja auf euch zukommen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch bitte verbindlich an beim Jannis, entweder per E-Mail jannis.zeller@vfb-fanprojekt.de, Jannis mit Doppel-N.zeller, Zeller, @vfb-fanprojekt.de oder schreibt ihm eine WhatsApp an die 015 73 773 0805. Ihr seid dann nach dem Auswärtssieg circa 19 Uhr wieder an der MHP-Arena und ganz wichtig, Feschbarbox bitte selbst mitbringen.
Sehr gut. Und bevor es am 6. April nach München geht und bevor am 15. März die TSG Hoffenheim nach Stuttgart muss, geht es für die VfB-Frauen erstmal an diesem Sonntag nach Hof. Und Hof ist trotz der wenigsten erzielten und meisten kassierten Tore nur Vorletzter der Regionalliga. Hegnach erging es noch schlechter. Die konnten bislang leider noch einen Punkt konnten sie in der Liga holen. Einen. Ich würde gerade sagen, gar keinen, aber das wäre fies, wenn ich den einen dann auch noch unterschlagen würde. Mhm. Hof hat immerhin 3 Punkte geholt. Rat mal gegen wen? Also der einzige Sieg erzielt wurde.
Wahrscheinlich gegen Hegnach.
Ja, absolut korrekt. Am 6. Spieltag. Also, aber ich möchte das jetzt hier gar nicht ins Lächerliche ziehen. Also das Spiel in Hof musste auch erstmal spielen. Also ja. Da kennen wir schon Geschichten, dass es auch mal schief gehen kann. Und wenn du halt dann nicht dein Leistungsvermögen abrufen kannst, dann kann es auch gegen Hof schwer werden. Also erstmal dieses Spiel ziehen, bevor wir dann am Sonntag in 9 Tagen in Stuttgart gegen Hoffenheim vielleicht schon vorentscheidende Aufstiegsspiel bewundern dürfen. Gut, Sebastian, das war's schon für heute. Ich erspare dir das Transfer-Update. Ich habe gehört, Ermedin Demirovic möchte gerne nach England, beziehungsweise der VfB Stuttgart hätte nichts dagegen, wenn du da als aktueller Diplomat einen Verein findest für Ermedin Demirovic, der bereit ist, mehrere Millionen für ihn hinzublättern. All das
hätte ich heute kurz mal, wo ich eben Emirates war, mal fragen können, ob ich mit jemandem sprechen kann, der dafür zuständig ist.
In Tottenham, also bei Tottenham kann man, glaube ich, Spieler für viel Geld ganz gut loswerden, die in der Bundesliga Ladehemmungen haben, habe ich mir sagen lassen. Grüße gehen raus an den Küsschen Werner. Naja, nein, also wir werden vielleicht nächste Woche ein kurzes Transfer-Update mit einschieben, aber wir können euch an der Stelle sagen, bislang gibt's nichts Konkretes zu berichten. Dementsprechend ersparen wir euch die Spekulationen und ich lasse den Sebastian wieder zu seiner Familie, damit er die letzten Tage in London genießen darf. Am Sonntag, Sebastian, sehen wir beide uns schon wieder. Dann nehmen wir das letzte Gespräch mit einem Präsidiumskandidaten auf, nämlich mit Stefan Jung. Und die 5 Folgen erscheinen dann am Mittwoch bei euch im Podcatcher und hier auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart. Da müsst ihr noch mal ein bisschen Zeit einplanen. Ich hoffe dennoch, dass euch dieses Format gefällt, was wir euch da bieten. Ich glaube, es ist eine ganz gute Gelegenheit, um sich wirklich von allen 8 Kandidaten ein gutes Bild zu machen. Sollte das der Fall sein, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns nicht nur für diese Folge, sondern auch für die Kandidatengespräche einen Daumen da lasst. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und die Abrufzahlen lassen Schlimmstes befürchten, da sind ein paar von euch dabei, die sich noch nicht für Vereinspolitik interessieren, nehmt euch die Zeit. Es lohnt sich wirklich, tolle Menschen, die sich für den VfB engagieren. Und wenn ihr Mitglieder seid, zur Mitgliederversammlung gehen wollt, dann ist es auf jeden Fall wirklich fast schon eure Pflicht, euch diese Gespräche anzuschauen, damit ihr am Ende eine gute und die richtige Wahlentscheidung treffen könnt. Ja, das war's von mir, Sebastian.
Ja, von mir auch. Also wie gesagt, guckt euch die Videos an. Und nur wer das Video geschaut hat, der kriegt dann nächste Woche auch ein Transfer-Update. Und Ricky, du erzählst mir nächste Woche, ob es sich denn lohnt, dass man Angelo Stiller seine Ausstiegsklausel abkauft.
Ja, wir legen zusammen und ziehen das Ding auch noch an Land. Also, Sebastian, viel Spaß noch in London. Ich freue mich auf Sonntag. Bis dann. Ciao und viel Glück natürlich dem VfB am Samstag in Kiel.
Danke, mach's gut. Ciao.